Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Totgeglaubte leben länger, sagt man doch so schön. Das ist überhaupt gar kein Wink zu unserer Upload-Stetigkeit, sondern ein Teaser zu den News, denn wir reden darüber, welche abgesägten Serien zurückkehren werden. Zudem gibt es ein paar interessante Trailer. George Clooney wirft uns emotionale Eye-Candy entgegen und Zac Efron zeigt, wie man das Maximum an Proteinen herausholen kann. Aber wie gewohnt starten wir natürlich mit den aktuellen Releases sowie unseren ganz persönlichen Reviews. Und auch da geht es mindestens rasant, blutig und halsbrecherisch zur Sache. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Weiß nicht, was hier los ist zum Thema Upload-Stetigkeit. Ich finde, ein sehr, sehr regelmäßiger Zwei-Wochen-Rhythmus, den kann man uns hier durchaus nachsagen. Das ist auch völlig in Ordnung. Und eine andere Sache ist ebenso stetig wie dieser Upload-Rhythmus. Nein, der ist noch viel, viel stetiger. Nämlich, dass ich mir gegenüber begrüßen darf. Hallo, lieber Ronny.
Danke, Alex, für diese charmante Anmoderation.
Genau, du hast es gesagt. Zwei Wochen diesmal Pause, aber
Dieses eine Mal, Alex.
Worum geht's? Hat aber dafür gesorgt, dass wir hier tatsächlich ein illustres, buntes Potpourri zusammengestellt haben, was ich gut finde.
Ich will auch gar keinen Druck ausüben, Alex. No pressure.
Siehst du mich schwitzen? Ich glaube nicht.
Ja, ich kann es nicht ganz über die Webcam-Qualität erkennen.
Könnte daran liegen, dass draußen 5 Grad sind, aber nein, wir reden nicht über das
Wetter.
Oh, Wetter,
Alex, ich wollte gerade sagen, ist doch ein ideales Thema. Hey, komm.
Nein, auf keinen Fall.
So digital, wie wir hier produzieren und quasi auf Sendung gehen, genauso digital hat sich das Wetter letzte Woche auch gezeigt.
Was ein Segway, ne?
So, und damit ist es direkt wieder abgeschlossen, das Thema.
Genau.
Wir wollen ja nicht meckern.
Wir gehen ja quasi direkt über vom Gaffelkölsch, Hashtag Gaffel, zu Glühwein.
Das war jetzt... Ich wollte gerade sagen, das war jetzt ein harter Deep Cut sonst. Du hast ja mal so einen alkoholfreien Trink letztens irgendwann empfohlen, ne? Aber möchte ich nicht nochmal vertiefen. Auch das 2% möchte ich hier abschließen.
2%.
Stop it, Alex.
2%. Nur 2% in der Frischen.
soll ich so ein Kronkorkengeräusch nochmal von so einer aufpoppenden Flasche da gleich einfügen?
Ja. So schön gekribbelt in Ronnys Bauchnabel, ne? Oder sowas.
Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Naja, waren vielleicht doch mehr als 2%.
Was soll ich nicht, als wir da gemeinsam am Strand gelegen haben, am Rhein, bei Sonnenschein?
Ja, wahrscheinlich auch das. Also das kann ich, ja, genau, aber
und wenn ich
jetzt in meinem Bauchnabel
den Leuten nicht diese Sonderepisode schmackhaft gemacht habe, dann weiß ich auch nicht.
Genau, wir haben sie sogar Special genannt. Lass mich nachdenken, ich glaube, es war die 183. Da haben wir quasi live on air am Rheinufer aufgenommen. Also nochmal hier auch die Selbstbeweihräucherung und Selbstbewerbung. Hüpft mal gerne zurück in eure Podcast-App oder wo ihr gerade seid und hört euch da mal in diese Spezialfolge rein.
So, und wenn wir das jetzt abgeschlossen haben, dann würde ich sagen, Schluss mit Smalltalk und lass uns direkt in die Ruckzuck-Reviews gehen.
Oh Mann, wir preschen wieder durch. Da, womit andere ihren Podcast füllen, 1 bis 2 Stunden lang, das reißen wir hier in 3 Minuten runter.
Wir haben Agenda.
Ja, das stimmt.
Ich habe Redebedarf. Ich weiß, dass du den auch hast. Und übliches Bild, wenn ich hier in unsere Notizen schaue, Ronny hat 2 Reviews mitgebracht, Alex 1. Geh davon aus, dass wir Überschneidung haben oder hast du 2 extra jetzt noch was anderes mitgebracht?
Und das kommt darauf an, was du mitgebracht hast, Alex.
Das ist eine Überraschung. Ich würde trotzdem sagen, dass du erstmal starten darfst.
Ja, ich habe ja ein bisschen meine Fühler ausgestreckt und habe so ein bisschen versucht, bei dir nachzubohren, was du vielleicht mitbringst.
Ja. Ist es dir gelungen oder war es eine... Was hier eine unmögliche Mission.
Oh Gott, Kitsching. Ja, gut, direkt was in das Phrasenschwein eingeworfen. Muss ja auch irgendwie über den Winter kommen, das Ding. Lass es mich so sagen, beziehungsweise lass mich einfach anfangen, Alex, und dann werden wir ja sehen gleich, wo wir Überschneidungen haben werden.
Go for it.
Okay, hast du eigentlich schon gesagt, wo wir jetzt sind? In welcher Rubrik? Ich habe es gar nicht richtig gehört.
Ich habe die Ruckzuck-Reviews schon mehr als angemessen eingeleitet.
Okay, doppelt
Sicht.
Hält besser, dann war ich gerade...
Würde ich auch sagen.
Ich war quasi anscheinend
immer
schon
wieder gerne.
War von meinen eigenen... Formulierung anscheinend, so überflügelt gerade. Naja.
Das ist das Highlight meines Tages, immer wenn wir aufzeichnen, jede Woche.
Okay, also bevor wir es weiter in die Länge ziehen oder ich weiter in die Länge ziehen. Ich habe was mitgebracht, das ist letztens in das Streaming-Angebot gerutscht und zwar bei Amazon Prime und das heißt Totally Killer.
Ah ja.
Mhm. Da hatten wir...
Dann reden wir da wohl drüber.
Da kann ich kurz drüber fliegen. Hast du den auch gesehen, Alex?
In der Tat hat er, ja.
Oh, wow, dann haben wir vielleicht sogar mehr als eine Überschneidung heute.
Sieht danach aus.
Ja, dann kannst du dich vielleicht direkt hier Piggyback-mäßig gleich dranhängen.
Ich mach dir den Yoda, wenn du willst, auf jeden Fall, ja.
Auch schön, auch gerne so. Mach mir den Rucksack, wie immer du es willst. Also, Totally Killer von der Nanatschka Khan hat vorher eher im Serienbereich gearbeitet, ist gefühlt so ein bisschen jetzt ihr Debüt, Langfilm-Debüt. Und zur Besetzung ganz kurz, in der Hauptrolle spielt die
Kiernan.
Die Kiernan Shipka. Und ansonsten relativ unbekannter Cast, sag ich mal, oder sehr junger Cast. Wen man vielleicht eher nochmal gesehen hat, ist der Lachlan Munro als Vater, spielt hier die Vaterperson. Und ich versuche mal ganz kurz die Handlung nochmal kurz zusammenzufassen, für die Trailer vielleicht nicht gesehen haben oder den Trailer.
Comfort.
Als der berüchtigte Sweet 16 Killer 35 Jahre nach seiner ersten Mordserie zurückkehrt, um ein weiteres Opfer zu fordern, reist die 17-jährige Jamie versehentlich in das Jahr 1987 zurück und ist entschlossen, den Killer aufzuhalten, bevor er loslegen kann.
Ja.
Trailer-Synopsis.
Und auch sehr, sehr nahbarer Plot. Also ich meine, wer kennt's nicht?
Ja, wem ist es nicht schon mal passiert? Vor allem die... Kiernan Shipka, ich weiß gerade, weißt du gerade, wie alt sie ist? Sie spielt eine 17-Jährige, das wollte ich eigentlich vorher nochmal gucken.
Naja, ich sag mal so, also das gilt ja nicht nur für sie. Das Cast soll ja da durchweg 17-Jährige darstellen.
Ja.
Und lass mich mal so formulieren, ja. Der Kiernan kauft man es vielleicht noch am ehesten ab.
23 ist sie erst. Ja. Wow, dafür, dass man sie so oft jetzt schon gesehen hat. Ja, gut, lass mir das mal durchgehen. Wie du gesagt hast, passt bei ihr auch ganz gut. Ich fange mal wieder an mit Bild und Ton, wie ich es immer versuche. Was zuerst auffällt bei Totally Killer, es ist eine sehr freundliche Horrorkomödie. Es ist irgendwie sehr high-key ausgeleuchtet, es ist alles sehr bunt und wenn man dann auch in das 80er-Jahres-Setting reinrutscht, verstärkt sich dieser Eindruck sogar noch ein bisschen. Ich finde, es gibt ein, zwei coole Stilmittel, die man so anwendet, speziell so bei Rückblenden zu den alten ersten Morden. Da wird so mit Miniaturen gearbeitet und ganz nette Schnittmuster werden da verwendet. Und zudem wird es halt musikalisch ganz dezent unterrührt, so mit der 80er-Jahre-Musik. Ist nicht so absolut in your face, sondern es wird eigentlich ganz nett als Stilmittel mit unterrührt, wie gesagt. Zur eigentlichen Trick, ich finde, die Kiernan Shipka reißt es für mich ein bisschen heraus. Ich sehe sie auch ganz gerne und ich finde es einen ganz tollen Drehbuchkniff, also die Kombination, ihre Rolle, ihre Person und der Drehbuchkniff, dass sie so als moderne Feministin so ein bisschen dargestellt wird, die in den 80er-Jahren landet. Das fand ich ganz nett. Das hat so für den einen oder anderen Lacher gesorgt.
Ja.
Denn sonst merkt man eigentlich den Film an, dass es keine so sündhaft teure Produktion ist. Also ich meine, Blumhouse schmeißt ja schon regelmäßig Sachen auf Prime, die nicht alle überzeugen. Da hast du sogar, glaube ich, mehr gesehen als ich, oder?
Möglich, aber ich gehe da erstmal mit, dass du da an allen Ecken und Enden gemerkt hast, dass er eine kleinere, günstigere Produktion war. Hatte ich ja sogar, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass er hier und da vielleicht noch einen extra Take gebraucht hätten, statt den zu verwenden, den sie verwendet haben.
Okay.
Sorry.
Was ich aber überraschend fand, ist dann, wenn du mal Kills hast, ich habe ja gerade gesagt, das ist eigentlich eine freundliche Horrorkomödie, wenn du dann aber mal Kills hast, wird doch sehr blutig, sehr lange draufgehalten. Da gibt es so mehrere Messerstecher-Szenen und die fand ich dann schon hart. So, da sitzt auch manchmal dann das CGI nicht so richtig. Also du siehst halt schon, dass die Messerstechereien da ist schon ein Computer.
Schon sehr, sehr scharfes oder sehr heißes Messer, ne? Geht durch die Butter.
Ja, oder es passt nicht richtig vom Tracking mit dem jeweiligen Körperteil. Da hätte man vielleicht, wie du gesagt hast, nochmal ein bisschen Feinschliff ansetzen können.
Naja, und ich meine, in dem großen Finale merkst du das halt, also sorry, das ist, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, meine Güte. Also das hat Hitchcock in den 40er, 50ern schon effektiver inszenieren können. Weiß nicht, wieso denen das nicht gelungen ist.
Was ich aber ganz nett finde, ist es halt so eine, es ist wieder eine Einbindung von diesem Zeitreisethema, also von diesem Zeitreisethema. Es gibt auch mehrere Anspielungen, also wirklich konkrete Anspielungen auf Back to the Future. Das fand ich auch ganz nett. Und wie gesagt, da kriegt man ja uns beide eigentlich immer gut mit abgeholt mit diesen Dingern. Aber inhaltlich spielt Totally Killer schon stark gewohnte Kost herunter und das haut einen jetzt nicht um. Ich muss da aber sagen, es ist ausreichend charmant. Oder? Warst du eher auf der enttäuschten Seite?
Kann ich auch nicht mitgehen. Ich bin mit dem Film nicht so final warm geworden. Also insbesondere so, bis dann tatsächlich, ich sag mal, der Zeitreisekniff angewendet wird, bin ich, glaube ich, mit dem Pacing, mit dem Editing einfach nicht warm geworden. Es wirkt alles komplett hölzern. Mhm. Es gab dann ja ein, zwei ganz nette, ich weiß nicht, auch in der Cinematografie Kniffe, die angewendet wurden. Das war auch irgendwie ganz schön, aber an sich wirkte das alles irgendwie nicht wie mit angezogenen Handbremse, aber sehr konservativ auf Nummer sicher gespielt. Lag, wie gesagt, glaube ich, auch an den budgetären Limitierungen, die wir jetzt schon erwähnt hatten. Buh, und dann, ja, ich meine, das Overacting, wie die 80er Jahre dann da porträtiert werden. Ich glaube, das war ein Stück weit gewollt und ja. War, glaube ich, dem Drehbuch geschuldet und vermutlich auch eine Regieanweisung. Kommt aber halt, wie gesagt, nur so bedingt für mich zusammen und wie sie halt auch dann die Figuren, also so dumm dämlich von wegen hier. Wir haben uns noch gerade eben darüber unterhalten, dass wir vorsichtig sein müssen, weil ein Killer rumläuft und eine Person schon gestorben ist und in der nächsten Szene haben das alle vergessen und machen sich nur darüber lustig, dass halt die Protagonistin einfach vorsichtig ist, als hätte sie dieses Gespräch nie gegeben und dann 20 Minuten später hast du dann eine Sequenz, wo der Groschen fällt und so, ach so, deswegen macht sie das bestimmt. Und ich dachte, seid ihr eigentlich alle komplette Schwachköpfe hier? Oder also das ist halt, also da fühle ich mich dann selber auch ein bisschen, fühle ich mich ein bisschen verloren oder das Drehbuch war halt an der Stelle vielleicht ein bisschen lazy. Das Beste muss ich sagen, das ist auch das, was du gerade gesagt hast, der Kniff, dass sie sich festlegen, wie bei denen und an diesem Film, in diesem Universum Zeitreisen funktioniert. Sie sagen, das ist das, wie wir es spielen wollen. Mhm. So spielen sie es und haben dann auch, das finde ich immer ganz charmant, weil das Ende von solchen Zeitreisegeschichten ist immer so ein bisschen kontrovers, ne? Weil es gibt so das eine Lager, das andere Lager und so wie sie es hier ausspielen, das habe ich so, muss ich gestehen, in der Form eher noch nicht gesehen und fand ich sehr, sehr erfrischend.
Ja.
Und hat für mich sehr gut funktioniert und hat dann so ein bisschen auch
was fett gemacht.
Eine befriedigende Auflösung auch geliefert, sage ich mal, wie sie sich dann aus so einer Zeitreise-Thematik aus der Affäre ziehen. Das fand ich ganz cool. Hat aber halt nur für mich bedingt was weggemacht. Ja, Kiernan hat da okay gespielt, aber also du hast dich jetzt noch nicht zu einem Rating geäußert. Vielleicht startest du erst mal. Aber ich hatte tatsächlich meine Schwierigkeiten, ja, so insgesamt.
Also abschließend nochmal für mich als Zusammenfassung auch, wie gesagt, die Kiernan als Zeitreisende liefert genug Momentum, um die sonst so bekannten Horrorkomödien-Elemente oder diese Formel halt auf einen guten Standard zu heben. Und je nach Erwartungshaltung, das ist glaube ich wieder so ein Ding, können halt dem einen oder anderen zu wenig Blut oder zu wenig Humor vorkommen. Also da ist der Film schon so ein bisschen wässrig an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht hätte mir es auch noch geholfen, das habe ich mir, fällt mir gerade ein, während des Guckens noch gedacht, vielleicht hätte es auch geholfen, dann diese 80er-Jahre-Sachen vielleicht auch stilistisch, visuell noch ein bisschen zu unterstreichen. Weißt du, ein bisschen mehr so Grindhouse, irgendwie Filmrauschen, irgendwie 4:3 oder whatever. Aber insgesamt muss ich sagen, so es ist kein Meisterwerk, aber so als Abendunterhaltung, um es mal schnell reinzuschieben, fand ich es gut und mehr hat es ausgereicht. IMDb, da steht das Ding bei einer 6,6, also okayisch. Rotten Tomatoes, relativ hoher Score von den Kritikern, 87%. Das ist schon nicht wenig. Ja. 78 bei den Zuschauern, also auch die waren zufrieden und ich gehe eher Richtung IMDb-Rating mit und sag 3 von 5 Sternen.
Hm. Ja gut, dann sind wir nicht so weit weg. Ich wäre bei 2,5 von 5. Das ist das, wo ich mich eingepegelt habe, weil, wie gesagt, für mich hat so ein bisschen noch so das letzte Quäntchen gefehlt, dass ich es guten Gewissens weiterempfehlen kann. Deswegen ist 2,5 so, dass ich sage, buh, vielleicht für, weiß ich nicht, Kieran Shipka-Fans oder für Hardcore-Slasher-Fans, wenn es jetzt unbedingt ein 2023-Film sein muss zu Halloween. Ja. Von mir aus, aber ansonsten würde ich sagen,
nee. Okay. Ja, dann lass uns doch wieder in der Mitte treffen und
bei 2,75.
Jetzt bei 2,75, genau.
Ich glaub, Totally so Killer
ad acta legen. Und damit gebe ich dir wieder die Bühne frei, Alex.
Ah, gibst du mir die Bühne frei, ja, okay. Ich weiß nicht, ob das auch trifft, was du als zweites mitgebracht hast, aber die eine Nummer, die ich mitgebracht habe, ist Mission Impossible Dead Reckoning Part 1.
Nein, was?
Das ist mal eine Handvoll oder ein Mund voll, meine Güte.
Es rollt auf jeden Fall von der Zunge und ich bin auf den zweiten Teil gespannt. Aber es ist tatsächlich nicht meine zweite Review, Alex. Aber wenn du jetzt erzählst,
Sabotage,
dann würde ich mich doch hier gerne bei dir jetzt quasi als Rucksack hinten dran hängen und ab und zu mal reinsliden. Bitte starte er.
Gut, zur Handlung. Es ist schwierig, da jetzt einfach so frei drüber zu sprechen. Ich weiß nicht, weil ob man selbst den MacGuffin rausgeben möchte, der Handlung. Weiß nicht, wie du es empfindest. Sollen wir einfach oder?
Na, man kann, also ich würde sagen, schon nebulös Es geht um das Thema KI, auch in Mission Impossible.
Okay, gut. Genau.
Das kann man doch schon mal sagen, ohne jetzt da wirklich...
Dann, genau, es geht um das Thema KI und ganz konkret darum, eine wild gewordene KI wieder einzufangen. Und dafür müssen zwei Teile eines Schlüssels gefunden werden. Und das ist so das Spiel, das hier 2 Stunden 45 gespielt wird. Und
danke für die Erwähnung, ja.
Genau, darum soll es gehen. Dieses Cast ist das übliche... Das wir jetzt mittlerweile aus gefühlt, ich weiß gar nicht, wie vielen Teilen kennen, mindestens mal aus Fallout, sind alle wieder mit dabei. Das heißt, neben Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Neuzugang, der erwähnenswert sei, weil er relativ viel Screentime bekommt, ist hier die Hayley Atwell, bekannt als Peggy Carter aus dem Marvel Cinematic Universe, also ein recht bekanntes Gesicht. Und wenn wir schon mal bei Marvel sind, sei auch die Pom Clementieff noch erwähnt. Und ich möchte noch mal erwähnen, den hatten wir auch schon im Trailer. Henry Cerny
is back
als Mr. Kittredge.
Mr. Kittredge aus Teil 1 und ich weiß gar nicht, er hat nie wieder mitgespielt, oder?
Nein, er hat nie wieder mitgespielt, es ist das erste Mal und ich sag mal so, das war so ein bisschen auch mit mein Highlight, weil ich finde seine Stimme großartig. Mhm. Deswegen finde ich es gut, dass sie auch sehr effizient, sehr oft eingesetzt wird, seine Stimme. Aha. Und es ist, und dann ist jetzt meine Überleitung vielleicht schon so ein bisschen auch zur Produktion, es ist ganz, ganz viel Kniefall, insbesondere vor dem ersten Teil dabei. Nicht nur in den Szenen, die Kittredge und Ethan Hunt gemeinsam haben, wo du einfach immer wieder krasse Vibes bekommst mit dem Dutch Angle, die sie angewandt haben, ne, aus Teil 1, sondern es gibt auch etliche andere Szenen, die dich immer wieder an den ersten Teil denken lassen, ob das jetzt dunkle, nasse Gassen, Hinterhöfe sind und wo du die ganze Zeit denkst, dass jetzt gleich irgendwie Luc Besson um die Ecke kommt, sei das irgendwelche Actionsequenzen mit Tunneln.
Luc Besson oder Jean Reno?
Ach, Entschuldigung, was habe ich gesagt? Luc Besson.
Luc Besson, ja.
Der andere Franzose.
Es sei dir verziehen, Alex.
Genau, Jean Reno natürlich. Ich war, glaube ich, bei Leon, deswegen kam ich zu Luc. So funktioniert mein Kopf.
Es ist absolut nur Ordnung, Alex.
Ne?
Ja, okay. Gute Assoziation.
Genau, ansonsten müssen wir natürlich darüber sprechen. Du fängst ja immer gerne an, wie das ganze handwerklich gemacht ist, dass wir den ganzen Kram eigentlich nur noch gucken, um diese Stunts zu sehen und zu schauen, wie viel echt davon ist, wie viel handgemacht ist und ob du es sehen kannst, gefühlt. So ein bisschen schon dieses, ähnlich wie bei Top Gun und natürlich schon wie bei Fallout. Und wir wussten ja hier, der große Teaser, dass er da mit einem Motorrad eine Klippe heruntergesprungen ist und dann mit dem Fallschirm irgendwo abzusegeln.
Nicht ganz so oft wie mit dem Fallschirm aus dem letzten Teil, aber glaube ich auch trotzdem 2 Dutzend Mal, von daher not bad.
Einmal ist schon so, dass ich sage, what? Genau, also und es zieht sich ja hier durch, ne? Verfolgungsjagden mit Autos, extrem viel handgemacht. Und wir hatten ja jetzt schon das Beispiel auch etliche Male, jetzt auch zuletzt mit Heart of Stone als auch Furious 10, wo ganz viel in irgendwelchen bekannten Städten auch verfolgungsgejagtet wird.
Gejagtet wird, ja.
Und ja, sorry, du siehst es halt, ne? Und das ist schon beachtlich. Was geht, wenn man, weiß ich nicht, möchte, die Fähigkeiten hat und vielleicht natürlich auch das Budget, aber come on, das ist schon Benchmark-verdächtig, was so Action-Inszenierungen angeht, für mich immer noch.
Da kann man auf jeden Fall mitgehen. Also ich fand auch während des Guckens, also die Action ist derb und groß und es ist ja fast schon ohne Pause teilweise ein Stück weit in dem Film. Und ja. Mission Impossible jetzt, also Dead Reckoning Part 1, war für mich einer der ersten Filme, ich sag mal, speziell im Mission Impossible Universum, wo ich mich gefragt habe, ist das jetzt schon zu viel eigentlich?
Ja, kann ich verstehen. Und das, finde ich, geht halt so ein bisschen Hand in Hand mit der Rahmenhandlung. Die haben wir jetzt nur schon angerissen. Mit der KI, mit den Schlüsseln. Das ist relativ straightforward, finde ich. Ein bisschen on the nose. Und ich glaube, das ist auch als MacGuffin, um dich da durch diese knappen 3 Stunden durchzuhangeln, manchen Leuten auch zu dünn ist. Und dann kann ich sogar verstehen, dass halt Leute sagen, naja gut, das ist eigentlich nur noch vom Mittel zum Zweck, um sich von einer Actionsequenz zur nächsten Actionsequenz zu hangeln, einfach weil sie Bock drauf haben. Für mich hat es noch funktioniert.
Ja.
Aber einige Stellen muteten jetzt schon ein bisschen mir auch zu viel nach, ich sag mal, weiß ich nicht, Science Fiction an.
Genau das habe ich auch auf meiner Liste stehen, Alex.
Und dann ist es nämlich so ein schmaler Grat, dass du in ein ähnliches Muster und Loch oder Schema fällst wie Fast and the Furious. Nämlich, dass du dich einfach komplett nicht mehr ernst nimmst.
Nicht mehr ernst nehmen ist ein gutes Stichwort.
Mission Impossible in Space.
Ja, vielleicht auch Thema. Das im achten Teil dann. Und das, wie gesagt, das habe ich auch auf meiner Liste stehen. Also Story und Drehbuch haben mich wirklich während des Guckens öfter hinterfragen lassen. Weil diese Story um diese eigenbrötlerische KI, das ist schon modern und am Puls der Zeit, aber das ist schon sehr Sci-Fi, wie du auch gerade gesagt hast. Und da war es schon so, okay, wir können es alle nicht mehr sehen, dass wir irgendwelche Nuklearbombenbedrohungen, Knocklisten, Agentencodes, bla, irgendwie jetzt, ne, da reinballern können und das immer wieder quasi die Geschichte vorantreibt. Aber dann auch in Kombination mit der Figur um den hier eingeführten Gabriel. Erstens fand ich quasi die Einführung jetzt hier ins Mission Impossible Universum ein bisschen verwirrend, weil ich dachte, so, habe ich was verpasst? In welchem Film war das nochmal? Ah,
ja,
nein,
das
war
wobei, eingescriptet? Nee, das für mich ist nicht so. Ich fand es erstmal gut, dass sie den Kicker wählen, eine Figur aus vor Ethan Hunt Zeit, also aus seiner jüngeren Vergangenheit, weil die ähnlich wie zum Beispiel bei James Bond lange Zeit, das ja auch gar nicht beleuchtet wurde. Jetzt mittlerweile 7 Filme und du weißt halt da nicht so richtig viel mehr drüber. Deswegen fand ich, als sie mit der Rückblende kam, dachte ich, oh, jetzt kriegen wir richtig viel Futter noch, ne? Wer
ja,
ist
aber
das?
Kriegen wir
wer ist sie und so weiter? Und ja, ich weiß, aber wir haben noch einen zweiten Teil. von daher mal gucken, ob da noch so der Big Reveal oder die große Auflösung kommt. Aber erst diesen Kicker für den Film erstmal fand ich gut, aber ich gebe dir recht, ich hatte mir auch mehr dann noch daraus erhofft.
Also speziell mir war es zu wenig, weil die Figur um Gabriel wird ja quasi fast als übermenschlich dargestellt. Also gerade wo er da auch in seiner Kryobox liegt, also holy fuck, was war das denn?
Das war mir auch ein bisschen zu viel, die Kryobox.
Das war ein bisschen
war zu viel und es gibt halt so ein paar Sachen, wo die KI ihm ja quasi so den Weg aufzeigt, wo ich mir dachte, das hast du jetzt wirklich, also ja, ich weiß, KI ist bestimmt mächtig, aber was hast du jetzt hier alles für Sachen durchkalkuliert, also der Schachmeister schlechthin, so, ne?
Ja, definitiv.
150.000 Züge im Voraus, also da kommt selbst Jason Momoa in Fast 10 nicht mehr hinterher.
Ja, das ist auch ein guter Vergleich und da jetzt verstehe ich auch so ein bisschen deinen Cut zu Fast and Furious 10.
Ja.
Also 10.
Das, ansonsten muss ich sagen, war halt auch, fand ich sag mal, die Einführung, gerade im direkten Vergleich, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, von der Figur von Hayley Atwell um Rebecca Ferguson, super, super on the nose. Auch wie sie sich drehbuchmäßig das Ganze dann auflösen.
Das fand ich auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Weil ich fand es ein bisschen verwirrend, dass Rebecca Ferguson diese immer so ein bisschen so als Love Interest so porträtiert wurde. Das fand ich okay. Und jetzt gehen sie aber so all in.
Sie haben es aber auch nicht so ganz final gemacht. Also ob sie jetzt wirklich das Love Interest ist oder doch nicht. Oder
ja, aber jetzt hier, wo sie da in Venedig sind, das war für mich schon zu eindeutig eigentlich ein bisschen zu deep. Vor allem, wenn dann auch der Umschwung auf den Neuzugang in Form von Hayley Atwell kommt. Das fand ich dann fast weird, weil das war so, ja gut, next. Next in line. Und
ja, das fand ich auch. Wobei die Figur an sich ja interessant ist, auch was sie mit ihr vorhaben, glaube ich.
Ja, das fand ich
so. Ich
fand auch die Chemie zwischen den beiden, Hayley Atwell und Tom Cruise, fand ich richtig, richtig gut. Also geile Entscheidung, weil ich fand auch so, die Ferguson war für mich immer so, weiß ich nicht, war so ein bisschen, ich weiß nicht.
Ich weiß nicht, ob das die Figur war, die sie porträtieren sollte, dieses Unterkühlte, aber da fand ich auch, dass es hier, das war so ein bisschen roher, ein bisschen gefühlt echter, weiß ich nicht, kann es auch nicht ganz sagen, aber ich würde auch sagen, ja, das, also sie passt da auch super rein, fand ich.
Richtig gut, ja.
Fand auch Poms Figur von Pom Klementjew.
Da bin ich noch ein bisschen.
Also erstmal eine ganz nette, wenn ich jetzt Charakterentwicklung sage, spreche ich dem Drehbuch schon zu viel, glaube ich, zu, was das betrifft, aber du weißt, was ich meine.
Ja, da würde ich, glaube ich, Einspruch erheben.
Aber ansonsten war die ein oder andere, also war sie auch so ein bisschen, weiß ich nicht, zu over the top.
Harley Quinn halt.
Ja, stimmt. Ja, so eine Harleen. Die halt auch nicht so wirklich eine Berechtigung hat, da überhaupt in dieser Story vorhanden zu sein.
Ich fand sie super off-putting halt, ihre Figur. Aber zweiter Teil, Alex. Vielleicht haben wir noch.
Genau, es gibt einen zweiten Teil, der nächstes Jahr vermutlich dann kommt, wenn Hollywood zu Potte kommt, vielleicht. Lass mich so formulieren.
Wir haben in einer der letzten Folgen irgendwann mal die Release-Dates angekündigt, als sie veröffentlicht wurden. Von daher, also ich kann nur jedem empfehlen, die alten Folgen zu hören.
Aber lass uns doch nochmal dazu zurückkommen, wenn dann die Action stimmt. Wir haben die große Motorradsequenz natürlich. Wir haben eine richtig, richtig tolle große Zugsequenz, die wir auch im Trailer schon gesehen haben. Und ja, das wird natürlich hier und da alles unterfüttert mit CGI. Aber du siehst natürlich trotzdem die Komponenten, ähnlich wie bei so einem Transformers, der echt ist. Und das ist halt dann der Payoff. Und es war halt schon so, dass ich mit gerade bei dieser Zug-Action-Sequenz dachte, ja, guckt euch an, wie man es halt machen kann, ne? Ist relativ viel echter Zug. Indiana Jones 5.
Oh, hattest du beim letzten Mal schon geteasert? Okay, jetzt zahlst du da ein. Ich habe zwei Kommentare, also jeweils einen zu beiden Szenen. Erstens, der Stunt von der Klippe. Da gab es ja schon vor ewigen Wochen oder Monaten so ein Featurette online, wo sie gezeigt haben, wie sie den Stunt gemacht haben. Ja. Und auch im Trailer dachte ich, oh, diese Klippe, die sieht stark nach CGI aus. Jetzt im fertigen Film sind sie, glaube ich, echt nochmal drüber gegangen. Es sah nochmal ein Stück besser aus. Also wirklich.
Aber du siehst es. Ne?
Du siehst es immer noch ein Stück weit und vor allem wegen dieser Featurette und weiß halt wirklich nicht echt ist, weiß ich, dass der Sprung an sich echt ist, aber dieses komplette Dingens ist irgendwie in dem Computer zusammengeführt und dadurch hat es direkt für mich weniger Wucht einfach. Das hat einfach weniger Wucht.
Ja, ich fand auch, dass es nicht so gut funktioniert hat wie diese gesamte Sequenz in Fallout, wo sie aus dem Flugzeug springen.
Das oder wo er halt, war das jetzt Teil 5 oder Teil 6, wo er selbst mit dem Helikopter da das Cliff runtersegelt mit dieser Schraubbewegung. Weil da saß er ja wirklich drinne und hat quasi mit dem Helikopter das selbst geflogen.
Das ist auch Fallout.
Ist auch, auch Fallout, ja, genau. Das war für mich einfach, selbst mit der Feature, dachte ich, ja, aber das hat er wirklich gemacht. Da ist wirklich alles echt an dieser Szene. Und bei dem Zug, um es ganz kurz noch von meiner Seite abzuschließen, da war es so, wir haben ja wirklich so eine klassische
Die haben ja so eine Lok geschrottet, ne?
Ja, haben so eine Lok geschrottet. Auch das haben wir schon in den Feature gesehen. Alles gut, aber dass dann zum Schluss diese Waggons stoppen und dann nicht stoppen und dann stoppen und dann nicht stoppen. Das fand ich schon ein bisschen weird, weil ich habe es erstens physikalisch nicht verstanden, weil die Waggons standen still, so, und dann rutscht trotzdem einer irgendwie mit dem anderen nach, bis sie dann irgendwann stoppen, weil das Drehbuch, glaube ich, dann nichts mehr hergibt. Aber wenn sie sich durch die Zugwaggons, will jetzt nicht zu sehr spoilern, da kämpfen müssen, dachte ich, ist cool, hat auch schon in Jurassic Park 2 damals funktioniert, aber wo dann dieser Küchenwaggon kam, dachte ich so, das ist doch schon grotesk, da fordert ihr doch die Parodie zu dieser Szene ein. Das war mir too much. Das war mir wirklich too much.
War ein bisschen.
Also, wo alles klappert und kocht und feuert und Gast. Oh Gott. Okay, das ist jetzt schon, also unfreiwillig komisch fast. Das war mir ein bisschen zu viel einfach.
Ja, es ist ja so ein bisschen immer diese, ich meine, diese leicht humoristische Komponente hast du ja auch hier jetzt wieder gehabt. Und das finde ich, kriegen sie auch mit viel Charme auch immer noch hin. Ne? Mhm. Ich weiß aber genau, was du meinst. War vielleicht. Anderthalb Waggons zu lang, die Sequenz.
Ja, dankeschön.
Gehe ich prinzipiell mit. Nichtsdestotrotz, ne? Und ja, gebe ich dir recht, die Motorradsequenz hat der hat so ein bisschen der Impact gefehlt, auf der Art und Weise, wie sie es halt, glaube ich, dann VFX-seitig als auch vom Editing gelöst haben.
Mhm. Ja, ich glaube, das Editing hat auch eine gewisse Rolle gespielt.
Ja. Bleibt für mich natürlich das Wissen, dass relativ viel echt ist. Mhm. Und das macht auf jeden Fall ganz viel Charakter und Charme für mich aus.
Ja.
Und ja, auch wenn es ein bisschen vielleicht aber nach Parodie ruft, ist es ja trotzdem alles richtig, richtig, richtig gut und hochwertig produziert gewesen, ne?
Selbst. Das stimmt, ja, klar.
Und deswegen macht es trotzdem für mich halt unterm Strich Spaß, die Nummer zu gucken. Und ich muss gestehen, ich habe ja jetzt ganz bewusst so viel auf diesen 2 Stunden 45 drauf rumgeritten. Mhm. Aber ich muss gestehen, die waren trotzdem einigermaßen kurzweilig.
Auch hier muss ich sagen, der Film fängt an mit, glaube ich, 3 Prolog-Szenen. Und spätestens in der zweiten dachte ich so, ich weiß, glaube ich, warum der Film fast 3 Stunden geht, weil man sich unglaublich Zeit lässt, Dialoge auszuspielen, unglaublich lange Schnittbilder stehen lässt, im CIA-Headquarter 5-mal auf einen Typen mit einem Aktenkoffer schneidet, wo ich dachte, jetzt hört doch mal, ich habe doch verstanden, dass er da steht und kann mir doch schon denken, was da jetzt gleich passiert. Ja. Das fand ich echt zu lang und auch gerade in der Eröffnungsszene, dass da irgendwie ein Who is Who von Schauspielern steht, die sich da gegenseitig die Sätze vervollständigen, dachte ich auch, okay, das ist sehr theatralisch gerade. Ich nehme es mal so mit, aber
dieses ganze Opener ist ein bisschen, ja.
Das hätte ich alles ein bisschen gestrafft. Das war mir auch einfach ein bisschen zu lang alles.
Ja, da gebe ich dir recht. Und ja, ich meine, dass er sich gerne beim Sprinten filmen lässt, wissen wir ja nur mittlerweile auch. Ne?
Ist nee, so. Das ist ja ein Must. Das ist, glaube ich, vertraglich genau, mal festgelegt aber, durch Tom Cruise.
Solange wir das an coolen Locations macht, auch das ist ja hier wieder durchaus ein Thema. Das
für mich absolut okay.
Sah alles schon ziemlich cool aus, ne? Auch was sie so an Sets, oder was heißt, sind ja keine Sets, ne? Was sie an Original-Locations gewählt haben zum Drehen. Ja. Das sah alles schon super stylisch, super gut gemacht aus. Deswegen unterm Strich, kann ich jetzt schon mal resümieren, wenn du möchtest?
Gerne, damit wir hier einigermaßen im Zeitrahmen bleiben, hätte ich auch gesagt, ich bin mit meinen Punkten so roundabout durch.
Ich hatte richtig viel Spaß, trotz allem natürlich. Mhm. Ich kann verstehen, dass einige sagen, ist ganz witzig, wenn du so das Spektrum abklopfst, weil es gibt so Leute, die sagen, boah, das war schon richtig, richtig gar nicht mal gut. Und es gibt Leute, die sagen, selten besser gesehen. Ich kann beide Lager tatsächlich so ein bisschen nachvollziehen. Konnte mich auch nicht so ganz final entscheiden. Ich kann nur sagen, dass es für mich nicht so komplett geklickt hat, wie das noch bei Fallout der Fall war.
Mhm.
Und dass ich auch so die eine oder andere Kröte schlucken musste, was diese KI als MacGuffin betrifft. das durchgehen zu lassen vom Plot. Und ich bin gespannt, ob das genug Futter noch hergibt, um einen zweiten Teil halt zu befüllen, wo ich aktuell jetzt nämlich nicht unbedingt sagen kann, ob es den gebraucht hätte.
Ja.
Oder man einfach sagt, macht halt 3 Stunden und let's go. Mhm. Einfach Dead Reckoning, that's it. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, einem zweiten Teil. Mhm. Nichtsdestotrotz, unglaublich viel Spaß gemacht. Das Wissen, dass da ganz viel echt gemacht ist. Tom Cruise hat da halt ein gutes Ding laufen. Egal ob Top Gun oder Mission Impossible. Ich bin super gespannt, was für abgewichster Kram dann für die Teil 8 uns schon angeteasert wird. Mhm. Ob da irgendwie tatsächlich noch diese Propellerflugzeuge kommen oder ob das nur ein Tease war für hier die Marketing vom Trailer. Mhm. Und bin dann bei 4 Sternen hängen geblieben tatsächlich, weil es immer noch so ist, dass ich sage, kann ich guten Gewissens empfehlen, ist immer noch absolut bocksolide, bessere inszenierte Action, besser produzierte Action, lässt sich, glaube ich, schwer finden und ist deswegen trotzdem immer noch so ein bisschen der Action-Maßstab auch in 2023, ne? So global galaktisch.
Bevor ich meine Bewertung sage, 7,9 bei IMDb, also mehr als bocksolide, 96% bei den Kritikern Rotten Tomatoes und 94% bei den Zuschauern Rotten Tomatoes.
Ja, das war mir auch ein bisschen zu überschwänglich.
Das ist schon ganz weit oben, ja.
Genau, und deswegen finde ich mich auch eher beim IMDb-Rating wieder.
Und so Richtung Fallout, da war ich ja auch locker easy bei einer 4,5 und ich unterschreibe zu 100%, was du gerade gesagt hast. Für mich, wie gesagt, klickt es auch nicht zu 100%, weil das Thema, der Cast, die Eröffnung, der Schnitt, wie viel man da reinpackt, dieser unfreiwillige Humor, speziell in der einen Szene, in den anderen Szenen funktioniert es besser, war für mich ein bisschen unrunder die ganze Sache. Es war super vollgepackt, es war mit Abstand der größte von allen Mission Impossible Filmen bisher, aber das war mir ein bisschen zu aufregend und ein bisschen zu unrund, wie gesagt, deswegen gehe ich bei dir auch mit, gebe auch 4 von 5 Sternen, also ein bisschen weniger als die letzten Teile. Die waren da einfach ein bisschen konzentrierter, ein bisschen abgetrennter, für mich einfach ein bisschen besser greifbar.
Mhm. So, jetzt haben wir ganz schön lange über Mission Impossible gesprochen. Was hast du denn jetzt noch mit?
Ich versuche schnell durchzugehen. Ich versuch's. Und zwar habe ich das letzte Mal noch über Neil Blomkamp-Filme gesprochen und habe natürlich jetzt nochmal seinen letzten nachgeholt und bringe noch schnell Gran Turismo mit.
Okay.
Hast du den auch schon gesehen, Alex?
Nein, der steht bei mir noch in der Watchlist.
Okay, dann versuche ich wirklich schnell durchzugehen. Kam am 10. August in die Kinos. Das ist jetzt so einer der größten Neil Blomkamp-Filme. 60 Millionen Budget hat man ihm da an die Hand gegeben. 118, also knapp das Doppelte hat er jetzt eingespielt. Das ist gut, absolut solide, um alle Kosten wieder drin zu haben. Und ich meine, Neil Blomkamp, District 9, hat man schon drüber gesprochen. Danach fast 5, 6 Jahre jetzt die letzten Jahre nur noch Kurzfilme gemacht. Demonic kam 2021, den hast du, glaube ich, gesehen, oder? Kann das sein?
Nee, ich habe den First-Person-Streifen habe ich gesehen.
Was meinst du, First-Person?
Warte, ich prüfe das nebenher.
Ja, prüfe es mal nebenher. Also sein eigentlicher letzter Langfilm war Demonic, ist auch wirklich bei den Kritiken durchgerasselt. Deswegen hatte ich jetzt auch gehofft, dass er mit Gran Turismo jetzt hier nochmal was Gutes an die Hand kriegt, dass sie ihn dann nochmal spielen lassen. Und ganz kurz zur Handlung. Jan ist ein begeisterter Gamer aus Cardiff, der seine Tage damit verbringt, Gran Turismo zu spielen. Währenddessen plant Danny, ein Marketingmanager des Automobilkonzerns Nissan, einen Wettbewerb zu veranstalten, bei dem die Spieler von Gran Turismo ihr Glück in echten Rennwagen versuchen können. Zusammen mit Jack, einem ehemaligen Rennfahrer und unverbesserlichen Zyniker, stürzt sich Jan kopfüber in den Kampf, um einen Platz an der Sonne in der Welt der echten Rennen zu ergattern, zu gewinnen. Fehlt noch ein Teilsatz. So, Bild und Ton. Prinzipiell ist bei Gran Turismo alles da und top in Schuss, um im Autojargon zu bleiben. Gutes Sounddesign, zielgerichtete Kamera, das heißt, sie ist eher klassisch in Dialogen. Es gibt aber auch viel Handkamera, es gibt FPV-Drohnen bei den Autorennen. Es gibt auch so eine Nachahmung von so einer Third-Person-Ansicht, dass du so hinter dem Fahrzeug, wie bei einem Videospiel, so eine Perspektive einnimmst. Und Neil Blomkamp darf auch so ein bisschen flexen. Es gibt dann so CGI-VR-Effekte, wo sich dann quasi um so einen Videospiel spielenden Jan plötzlich so ein virtuelles Fahrzeug drumherum bildet. Das ist audiovisuell, sieht das alles auf den ersten Blick nach großem oder größerem Kino aus. Damit zu meiner eigentlichen Trick. Aber es ist schon ein sehr klassischer Sportfilm und folgt deshalb klassischen Mustern. Auch das Drehbuch ist ja nicht von Neil Blomkamp an dieser Stelle. Es ist sonst eher selten. Sonst macht er alles aus einer Hand. Dadurch fühlen sich alle visuellen Tricks ein bisschen wie an der Leine gehalten aus. Also nichts bricht wirklich heraus. Und wenn du gerade jetzt auch wieder mal, ich hol's wieder raus, Ford versus Ferrari mit an die Startlinie zum Vergleich stellst, das war schon ein dickerer eigener Look, sehr amerikanisch, dickes Schauspiel, mehr Adrenalin. Das war einfach so, weißt du, das war so ein bisschen...
Aber ja, ich weiß, er war bei mir relativ weit oben.
Ja, das war irgendwie, das war alles so ein bisschen dick und drüber, aber das hat irgendwie gepasst. Ne? Das war so.
Das hat halt in Summe funktioniert einfach so, ne, für das, was sein sollte. Ne?
Ja. War so ein bisschen mehr eigene Handschrift und ja. Gran Turismo ist stärker geerdet. Und dadurch aber fast ein bisschen Fahrt und hinzukommt, und das muss ich leider sagen, obwohl da drei Leute dran beteiligt waren, ich fand das Drehbuch wirklich, wirklich nicht gut. Also die Charaktere im Film sind absolute Abziehbilder. Da hast du den nerdigen Gamer, der jetzt auch in diesem ganzen Trubel seine erste Freundin kennenlernt. Du hast den kritischen Vater Einwandererfamilie, der seinen Sohn eigentlich nur in einem echten Job sehen will, in einem echten Job. Dann der gescheiterte Zyniker, der letztlich aber das Herz am rechten Fleck hat. Und ganz besonders schlimm, das gegnerische Team, was ausschließlich aus Arschlöchern besteht. Und ich dachte die ganze Zeit, kennst du noch Michel Vaillant? Diese super RTL-Zeichentrickserie. Das war 1:1 genau das. Also das gegnerische Lager, das waren halt nur super Schurken und super...
Sabotage.
Ja, schon wirklich nur blöde Idioten. Und was nicht mal richtig ausgespielt wird, unter anderem spielt da Thomas Kretschmann noch mit, der hat eine kleine Szene. Ich glaube, später im Film dachte man im Schneidezimmer, oh shit, wir dürfen nicht so viel von ihm rausschneiden. Lass ihn nochmal eine Line am Ende sagen. Taucht er plötzlich nochmal auf. Ich hatte ihn schon vergessen im Film. Es gibt eine große emotionale Szene nach einem schicksalhaften Unfall im Film, irgendwie so bei der Hälfte. Da fand ich den Film noch am stärksten, aber auch diese Szene verschwindet relativ schnell wieder. Und um es kurz zu machen, wirklich, also Gran Turismo ist eine solide Sportfilmunterhaltung, die genau betrachtet allerdings so nach den altbekannten Mustern abläuft. Audiovisuell kriegst du einiges geboten, aber man spürt, dass... Also da mit einer größeren Vision oder mehr Spielraum, mehr Freiheit vielleicht von Neil Blomkamp, wäre mehr drin gewesen. Und der größte Minuspunkt ist dieses super platte Drehbuch, auch mit diesen austauschbaren Dialogen. Du hast keine Überraschungen. Du weißt, wie der Film seine Kurven schlägt und zieht. Hast absolut vorhersehbare Szenen. Es ist Kopf aus Kino, welches für mich nicht für mehr als eine Runde ausreicht. Und ich habe es geschafft bis zur Ziellinie. IMDb sieht es anders. Da steht der Film bei einer 7,2, also stabil.
Bocksolide, ja.
65% bei den Kritikern Rotten Tomatoes, ein bisschen schlechter. Mhm. 98% bei den Zuschauern Rotten Tomatoes. Also sie sind da hellauf begeistert. Und ich sag, boah, nee, also das Drehbuch, die Charaktere, wie das ausgetüftelt war, das hat mich absolut zurückgelassen. Und ich gebe dem Film Gran Turismo 2,5 von 5 Sternen.
Oh wow, okay. Also da ich alle Teile gefühlt gespielt habe, steht natürlich bei mir an der Startlinie.
Mm.
Und übrigens zu deinen ganzen Puns eben, du hattest mich schon bei Audiovisuell. Egal. Von daher, ja, bringe ich den wahrscheinlich als Nachklapp auch demnächst nochmal irgendwann mit.
Bring ihn mal mit.
Vielen Dank dafür.
Ja. So als Gran Turismo-Fan, vielleicht kriegst du da irgendwie eine Scheibe extra noch abgeschnitten, aber puh.
Maybe. Wow, das war eine Menge Holz, das wir uns hier durchgefräst haben heute. Aber
das war echt
ein super spannende
Streifen,
wo ich auf jeden Fall Redebedarf hatte und wissen wollte auch im Zweifel, ob ich was verpasst habe, wie du das siehst. Aber lass uns doch trotzdem mal gucken, was die Releases sagen.
Puh, genau. Und ich glaube, wir werden nicht weniger reden. Ich versuche mal noch schnell durchzugehen. Und da gibt es einen kleinen Recap, weil letzte Woche, wie gesagt, wir waren ja vielleicht nicht auf Sendung. Am 19.10. kam Killers of the Flower Moon in die Kinos. Der neueste Martin Scorsese, der bald dann auch auf, oh, jetzt muss ich mir überlegen, Apple TV Plus, richtig? Kommt.
Korrekt, ja.
Genau, jetzt erstmal die Kinoauswertung. Nyad, auch noch im Kino angelaufen, Film mit Annette Bening und der Jodie Foster. Ab dem 20.10. lief Old Dads bei Netflix, neue Komödie mit Bill Burr und Bobby Cannavale. Ich weiß nicht, der Trailer, maybe. Und es freut den Alex vielleicht, auf Disney Plus rausgekommen, Werewolf by Night in Color.
Ja, interessant tatsächlich, fand den Trailer ganz, ganz witzig und hatte das ja recht hoch bewertet letztes Jahr mitgebracht schon zu Halloween.
War das nicht sogar in deinen Top 10?
Finde es auch immer noch ziemlich gut. Ja.
Dafür, dass du eine Art Kurzfilm war. Ich habe ihn immer noch nicht nachgeholt. Jetzt zu Halloween vielleicht eine gute
Idee ist, erstmal mit der Originalvariante Schwarz-Weiß zu probieren.
Ja, würde ich machen. Würde ich machen. Werewolf by Night. So, was kommt, gucken wir in die Zukunft, jetzt demnächst raus. Am 25.10. fand ich ganz spannend, kommen diverse Kurzfilme auf Disney Plus raus. Distance is the Way of Tea, Rise of a Star. Also haben sie sich von verschiedenen Festivals, glaube ich, gezogen. Da ist einer dabei, Sensor of Dreams. Und der hat schon auf den Festivals und auch bei IMDb kriegt der absolut hohe Bewertungen. Läuft, glaube ich, so 15, 17 Minuten. Also wenn ihr den im Disney Plus Abo mal seht, Sensor of Dreams, guckt da gerne mal rein.
Interessantes Konzept. Also ist ja immer schwierig, an so Kurzfilme ranzukommen. Deswegen finde ich es ganz cool, dass die da über Disney Plus eine Plattform bekommen.
Ja, finde ich ich auch saugeil. Netflix macht das ja auch so ein bisschen, aber man muss echt hingucken, sie flutschen halt echt schnell durchs Netz. Am 26.10. Kino, One for the Road, deutscher Film mit Frederik Lau. Natürlich spielt ja an der Seite von Nora Tschirner, spielt da quasi einen Alkoholiker, der sich jetzt quasi auf so eine Art Entzug dann doch bewusst wird, dass nicht alles so cool ist. Also ein bisschen so Rom-Com-Dramedy aus Deutschland, aber vielleicht nicht ganz so steif. Außerdem noch mit dabei Five Nights at Freddy's Videospielverfilmung mit Josh Hutcherson. Ja, guckt euch den Trailer an. Hast du es jemals gespielt, diese Morden?
Nicht gespielt, aber ich weiß natürlich.
Westworld, Shooby-Doo, Abklatsch-Sachen. I don't know. Ja.
Slasher, ja.
Genau. The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry, die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry, auch in den Kinos mit Jim Broadbent, spielt hier einen, ja, so ein bisschen... Also ein Rentner, der quasi auf Reise geht, der nicht mehr aufhört zu laufen und damit so ein bisschen so sich ein Lebensziel mehr oder weniger ungeplant zu erfüllen. Schaut mal rein. Wie bei Apple TV Plus macht's Netflix ja auch. Ab 26.10. The Killer kommt dann in die Kinos. Neuester Film von David Fincher, bevor der Film dann auf der Netflix Streaming Plattform landet. Also auch hier vielleicht klopft man bei den Festivals an, um vielleicht eine Trophäe dadurch abzuräumen.
Insider, weil vielleicht nicht so viele wissen. Comic-Verfilmung könnte man sich vorher geben.
Hat man das letztens schon erwähnt, wo wir über den Trailer geredet haben? Im Zweifelsfalle ja. Auch hier nochmal die Erwähnung in unser alten Volk reinzuhören. Belehrt uns eines Besseren in den Kommentaren. Wir sagen euch nachher noch wo. Ab 27.10. da läuft dann Pain Hustlers. Da können wir gleich vielleicht auch nochmal über den Trailer sprechen.
Machen wir so.
Aber erstmal zu den News.
Bist ja schon durchgerattert jetzt.
Ja, jetzt bin ich hier richtig durchgerattert und ich übergebe das Zepter gerne an dich.
Aber wir rattern nochmal weiter. Ja, wir hatten ja...
Oder zurück ist ja
über die Streiks jetzt gesprochen, ist ja nun mal das große Thema, das immer noch nach wie vor alle bewegt. Wir hatten ja gesagt, ja, prinzipiell ist das so vorläufig beendet, was zumindest die Writers Guild, die WGA betrifft. Das ist jetzt offiziell, ist ratifiziert, verifiziert, wie auch immer ihr es nennen möchtet.
Weißer Rauch stieg auf.
Ja, genau, so in etwa. Bedeutet aber trotzdem nicht automatisch, dass das jetzt für alle gilt, die... Association für die Actors Guild,
die Screen SAG. Actors
Guild, SAG, so Screen Actors Guild.
Das war nicht so genervt, Alex.
Sagt, streikt weiter. Zu Recht. Gibt da nach wie vor, glaube ich, große Differenzen, wenn es um KI geht, ganz besonders. Sieht alles immer noch sehr, sehr, so wie ich das jetzt zuletzt vernommen habe, aus nach sehr verhärteten Fronten.
Also die Schreiberlinge schreiben weiter, aber die Schauspieler sind nach wie vor in der Parking Position.
So ist es. Und... Das war ja nur so der Vollständigkeit halber, hat sich jetzt also nicht so wahnsinnig viel geändert im Vergleich zu unserer letzten Episode. Wo sich was geändert hat, ist, dass wir ja gesagt haben, die Spiderwick Chronicle Serie bei Disney ist zwar abgedreht, aber tot, wird nicht veröffentlicht. The King is Dead, Long Live the King. Spiderwick Serie wird doch erscheinen, aber nicht über Disney Plus, sondern über Roku. der gängige Streaming-Dienst, den jeder kennt, insbesondere auf dem europäischen Festland. Okay, schön und freut mich für die Kreativen prinzipiell, aber war dann scheinbar ein besserer Deal, dass Roku da die Rechte kauft, als, weiß ich nicht, die bei der Steuer abzuschreiben.
Ja.
Keine Ahnung, wie genau da jetzt Disney da, weiß ich nicht, mit dem Abakus zu einer Entscheidung gekommen ist, dass das der gute Move ist. Schräg. Gespannt.
War ja nicht das erste Projekt, ne? Bei dem Batgirl-Film hatten wir ja das gleiche. Vielleicht sagt da ja Roku auch. Vielleicht kramen wir den noch aus irgendeiner Tonne und können den irgendjemand abkaufen.
Ich fände das super, wenn die Serie mega steil geht. Fände ich super lustig, muss ich ehrlich sagen. So als Sleeper-Hit. Fände ich klasse.
Irgendwie. Werden wir ja sehen. Also es gab einen Film für alle, die gerade da irgendwie gar nicht folgen können. Spider-Man Chronicles, jetzt halt eine Serie, Amazon hat sie, Disney Plus hat sie produziert, aber gesagt, nö, veröffentlichen wir nicht, weil keine Ahnung.
Ja.
Und Roku wird jetzt übernehmen. Also mal gucken, wie sie irgendwie noch nach Deutschland kommt.
Genau so ist es so. Und noch witziger wird es, und das ist so ein bisschen eine absolute Nische, es gibt eine Animationsserie von, ich glaube, ich weiß gar nicht, von wem war die denn? Das war, glaube ich, so ein von The CW, glaube ich, hatte das einen Auftrag gegeben, oder von AMC.
Das
war AMC,
auch
die sonst nicht so viel halt mit Animationen machen.
Doch, AMC, lange hast Rede. Recht, habe ich, glaube ich, noch im Kopf, ja.
Genau, AMC, haben das probiert, haben dann da zwei Staffeln in Auftrag gegeben. Ich habe die erste gesehen, fand die überraschend gut. Geht's auch um KI, geht's um um das quasi Einscannen deines Gehirns vor deinem Tod, um dich quasi in das World Wide Web oder um dich hochzuladen, damit quasi zumindest dein geistiges Abbild bestehen bleibt und was das für Implikationen hat. Und das ist also eine sehr erwachsene Herangehensweise.
Das kenne ich doch von Upload.
Richtig, ist halt hier ähnlich, hat gewisse Parallelen so ein bisschen zu Invincible, ist also auch eher an erwachsenes Publikum gerichtet, die Episoden gehen 40 Minuten plus, ne? Also es hat so diese übliche Serienform, hat ein bisschen seine Längen, aber sehr interessante Themen und dadurch, dass du Animationen wählst als Medium, kannst du halt, die gehen halt mega steil, also budgetär, wenn du das in real machen würdest, teure Veranstaltung, fand ich richtig gut und dann festgestellt oder schon rausbekommen, das war letztes Jahr dann ja schon, es gibt eine zweite Staffel, die ist fertig, durchproduziert, wird aber nicht erscheinen mehr von AMC. Und da dachte ich mir, das kann nicht wahr sein. Was für ein Drama, um auch um die
Same,
die
same. Gleich ja, Schicksal, ja.
Die Kreativen dahinter, ja, aber die war fertig. Die war konfektioniert. Das war nicht irgendwie, wir haben wie bei Batgirl, wir haben es nur gedreht, aber es gibt nur einen Rough Cut und die VFX fehlen noch oder so, sondern das Ding war halt komplett fertig, ne? Inklusive Mixing, Mastering, let's go, ne? Muss nur auf den Upload-Knopf drücken, so nach dem Motto. Und das habe ich halt echt nicht verstanden. Und hat mir das Herz gebrochen für die Kreativen dahinter, weil es halt wirklich, das ist ein Sleeper-Hit aus meiner Sicht, kann man auf jeden Fall sich angucken. Und zack, jetzt auf einmal, am 15. Oktober, zumindest in einigen Regionen, erschien die Nummer über Prime im Streaming. Also das heißt, die haben sich da die Rechte gesichert, aber irgendwie nur für bestimmte Regionen, weil wo es irgendwie günstig war und wie du jetzt da so regulär rankommst oder wir sogar, steht irgendwie noch so ein bisschen in den Sternen, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, was da die Strategie ist, sage ich mal. Also wenn die Strategie sein soll, viele Leute das gucken zu lassen, konsumieren zu lassen und vielleicht zu gucken, ob eine dritte Staffel drin ist, das ist nicht der richtige Weg. Deswegen weiß ich nicht, was jetzt genau das für eine Nummer ist. Ich freue mich, dass ich da irgendwie jetzt rankomme und freut mich für die Leute dahinter, aber schräg. Bedeutet aber, könnt guten Gewissens die erste Staffel mal gucken. Die empfehle ich nämlich sehr. Denn es geht mit dem Wissen, ihr könnt dann auch noch die zweite Staffel weitergucken.
Nice. Na, ja, das ist doch was. Dann bin ich gespannt, wenn du das irgendwann nochmal mitbringst, weil ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, du hast über die erste Staffel gesprochen. In irgendeinem Zusammenhang?
Vermutlich, ich habe es aber nie so wirklich als Review mitgebracht.
Nee, du hast es nie mitgebracht. Ne? Es zieht sich heute wie so ein roter Faden durch. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber Alex, was willst du bei...
187 Episoden ja, Podcast machen das
ich hätte es bisschen noch ein bisschen härter hier auf den Tisch gekloppt. Also, was hättest du bei fast 200 Folgen jetzt auszusetzen, wenn wir dann nicht mehr ganz über unseren eigenen Content Bescheid wissen? Sei es drum. Was ich weiß, dass wir jetzt mit den Trailern weitermachen können, Alex.
So ist es.
Und da habe ich schon im Intro erwähnt, dass George Clooney sich mal wieder auf den Regiestuhl gesetzt hat und der schleudert jetzt so eine Sache raus, die heißt The Boys in the Boat. Und da geht's um die Olympischen Spiele 1936. Ja, da wissen wir alle, wo die stattgefunden haben. Und da geht's um das amerikanische Ruderteam, genau.
Korrekt.
Und wie sie sich quasi dann so als Underdogs quasi in den Kampf werfen, um vielleicht eine Trophäe zu kriegen. Wir wissen es nicht genau, wie vielleicht der Film dann ausgehen wird, Alex.
Also kannst du es ja alles ergoogeln, wenn man wollte. Das ist ja das ganz Charmante hier, basiert also auf wahren Begebenheiten. Und ich muss gestehen, als ich nur die Synopsis vorab gesehen habe und, weiß ich nicht, den Screenshot vom Trailer war so ein, Rudern in den 30er, 40er Jahren.
Das ist also gar nicht meine Vorstelle.
Aber komm,
das ist schon eine hart Nische, kann man schon sagen.
Das ist schon krasse Nische, so, ja. Vielleicht nicht so sehr in, weiß ich nicht, Großbritannien oder in den USA, mag sein. Für mich schon. Aber es ist der neue Clooney. Also, guck dir den Trailer an. Ich muss sagen, der Trailer ist schon richtig gut gemacht und exzellent gefilmt. Cooles Cast. Joe Edgerton, Callum Turner, der so ein bisschen aus der Jetztzeit, also als alter Mann erzählt, wie das da früher gelaufen ist, so macht es den Eindruck. Also, im Prinzip scheinbar eine Rückblende dann der gesamte Film. Hat mich ganz gut abgeholt. Könnte man sich tatsächlich angucken, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich dafür ins Kino muss. Mhm. Ist, glaube ich, aber ich bleib dabei. Ist jetzt nicht so der 1 Milliarde Einspielergebnisfilm. Soll er, glaube ich, auch nicht sein.
Nee, glaube ich auch nicht.
Aber wirkt hier und da doch groß auch und teuer und aufwendig?
Ah, ja, schon. Ich muss sagen, mir war der jetzt auch ein bisschen zu bunt und zu shiny und
das war ein bisschen, das war schon amerikanische Flagge borderline.
Ja, ja, genau. Sehr viel Pathos, epochal.
Darüber muss aber kommen, glaube ich. Ansonsten funktioniert halt dieses Sport nicht. Dann sind wir wieder bei diesem klassischen Sportfilmschema, das du bei Gran Turismo angesprochen hast.
Ja, wenn du dich aber erinnerst, was mein Platz 3 letztes Jahr war, meiner Lieblingsfilme, hatte ich The Novice, ne? Das war ja auch quasi ein Ruderfilm. Und der war ja mal, kannst du ja gar nicht miteinander vergleichen. Aber der hat mir richtig gut gefallen und das ist eher so, das ist so Popcorn-Kino.
Hier kommt ja das Geschmäckle, dass es halt auf wahren Begebenheiten basiert, nicht Fiktion ist. Und ich muss halt gestehen, ich bin gespannt. Es geht ja so ein bisschen um das Team und es scheint aber sich ja um die Figur, die Callum Turner porträtiert, so ein bisschen zu drehen und da sitzen ja ein paar mehr an dem Boot und ich weiß nicht, ob du in einem Spielfilm das eingefangen kriegst und das war so ein Film, wo ich mir dachte, als ich drüber nachgedacht habe, wenn du schon all in gehst mit dieser Nische, würde der als Serie oder als Miniserie besser funktionieren sogar.
Kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich ja, nicht. Ja, das ist eine
gute Frage. Von wo ich komme?
Finde ich gut.
Aber ja, 25. Dezember ist auf jeden Fall der Release-Termin, also Christmas Day in den USA.
In
den USA, ja. Also
wieder kein deutscher Starttermin.
Ja, kein deutscher Starttermin, wie jetzt in der letzten Episode bei vielen Trailern.
Mhm.
Vielleicht ganz nett gewählt, weil ich könnte mir vorstellen, da kann man ganz gut als Familie dann ins Kino wackeln.
Hasserisch, ja, kann ich mir vorstellen.
Ja. So.
Was hältst du denn von Opium, Alex? Ist das auch richtig, ein Thema, was man zu Weihnachten gut in die Oma reinkriegt?
Jetzt bin ich super gespannt auf deine Meinung. Am 27.10., 20. Oktober sogar erstmal im Kino, 27. Oktober dann auf Netflix, Pain Hustlers. Erstmal Topcast, weil Emily Blunt und Chris Evans.
Haben wir das jetzt eigentlich in den Releases sauber hingekriegt? Da habe ich gesagt, am 27.10. kommt es in die Kinos.
Es kommt am 20. in die Kinos, aber am 27. dann auf Netflix. Also es ist jetzt nicht so 100% falsch, war aber
dann
auch nicht so
100% richtig. Dann muss er ja schon im Kino sein, aber ich habe doch jetzt noch die Releases nochmal gecheckt. Ist ja auch wurscht, der kommt.
Sei es drum.
Entweder er läuft doch nicht seit letzter Woche. Jetzt bin ich verwirrt, Alex. Wir liefern es irgendwie nach, vielleicht.
Alles gut, so, Pain Hustlers. Ich will wissen, das ist jetzt schon der zweite Trailer, glaube ich. Den ersten habe ich gar nicht mitgebracht. Jetzt ist der zweite Trailer, weil der mich zumindest ein bisschen besser abgeholt und hat verstehen lassen, worum es geht. Aber jetzt kommst du. Sag mal, hat dich der Trailer abgeholt? Weil Netflix macht das eigentlich ja immer richtig gut, sagen wir zumindest.
Macht es richtig gut. Den ersten Trailer fand ich so,
hat mich gar nicht gekriegt. Ich habe es einfach nicht verstanden, was sie von mir wollen, glaube ich.
Da konnte auch Emily Blunt nichts reißen. Da wusste ich auch nicht, ist das jetzt quasi wirklich so Opium-Crisis, was wir jetzt in verschiedenen Filmen und Serien quasi abgehandelt bekommen. Aber in welchem Genre soll das jetzt stattfinden? Und wie soll da die Chemie funktionieren? Habe ich nicht verstanden. Geht jetzt hier im zweiten Teil ein bisschen besser. Ist alles ein bisschen mehr, aber in Hochglanzoptik verpasst. Aber so richtig, wie es funktionieren soll, weiß ich trotzdem nicht.
Nee. Also ich glaube, sie möchten so ein bisschen Wolf of Wall Street channeln.
Ja.
Aber gefühlt alles mit angezogener Handbremse und keine Figur wurde mir so richtig final sympathisch gemacht. Ich fand, vom Editing ist es irgendwie so all over the place. Weiß nicht genau, wo der Film dann da final hin möchte. Kann mir nicht vorstellen, dass er richtig gut ausgeht. Ich habe mich echt schwer getan. Der Trailer war gut. Ich bin ein bisschen sprachlos. Ja. Also,
ich merk's.
Mit dem Cast habe ich gedacht, komm. Aber, schwierig.
Nee, also gehe ich mit, fand ich auch schwierig. Ein Wunder, warum wir ihn jetzt trotzdem mitgebracht haben, aber ist schon, man merkt...
Ich habe den mitgebracht, weil ich genau das von dir wissen wollte.
Ja, Handshake, Alex. Virtueller Handshake über die Webcam wieder.
So, und dann würde ich jetzt mit dem finalen Trailer, den wir heute mitgebracht haben, ein bisschen dir das Feld überlassen.
Oh, nämlich, mir, ja, okay.
Ja, du bist doch hier Mr. WWE Wrestling König promovierter. Von daher lass mich mal wissen, wie sehr jetzt dein Puls sich hebt, wenn wir über The Iron Claw sprechen.
Das ist mal eine super steile These, nur weil ich ein unglaublicher Fan von N64 Wrestling Spielen bin.
Was habe ich gesagt? Das ist 1:1, was ich gesagt habe gerade.
Lange her. Aber ja, The Iron Claw, ein Film mit dem im Intro angeteaserten Zac Efron, der unter anderem mit Jeremy Allen White, dem du letztens, The Chef in The Bear mitgebracht hast, hier ein Brüderpaar spielt oder sogar das sind noch mehr Brüder in dem Film, aus einer Wrestlerfamilie stammt und er mit seinen Brüdern quasi wrestelt und von seinem Vater, wie man das in anderen Wrestling-Filmen vielleicht schon so mal mitbekommen hat, da schon hart gestriezt wird quasi in dieses Wrestling-Business, rein zu diven. Und holy moly, wie ich es im Intro schon erwähnt habe, also Zac Efron, wenn man ihn in Baywatch gesehen hat, da war er schon ripped, ne? Aber jetzt pumped. Es sind zwei wirklich verschiedene Dinge, wo ich dachte so, holy moly. Und auch in seinem Gesicht dachte ich schon, das hat er sich doch nicht nur antrainiert, oder? Da ist doch, also
keine Ahnung. Aber wobei ich sagen muss, tatsächlich, deswegen habe ich gerade noch mal erwähnt, Jeremy Allen White ja auch bei The Bear als Koch. Da hast du selbst durch die Klamotten gesehen teilweise, wo ich mir dachte, oder wenn er dann irgendwie privat irgendwie doch ein T-Shirt anhat, wo ich dachte, du bist aber auch nicht unfit, lass mich mal so formulieren. Das kommt gar nicht so durch und wird auch nicht irgendwie besonders irgendwie thematisiert, aber hier dann jetzt so oberkörperfrei, wo ich dachte, okay, vielleicht hast du das irgendwie nebenher gedreht gerade oder so, aber du bist ja auch eine ordentliche Maschine, mein Freund. Gut für dich.
Okay, ich höre ein bisschen romantische quasi schon einsortieren heraus.
100%. Aber basiert ja auch auf wahren Begebenheiten.
Ich weiß nicht genau was. Ich glaube, da kennen sich andere besser aus als wir. Es gibt da ja in den USA irgendwie gefühlt halt 2 Dutzend Wrestling Federations in allen möglichen Abstufungen von Hinterhof bis hoch zu Hochglanz. Von daher weiß ich nicht genau. Aber genau, Zac Efron war für mich der Dreh- und Angelpunkt von dem Trailer, weil er einfach so unglaublich pumped ist, wo ich denke, so, das sieht nicht mehr gesund aus.
Aber ansonsten ist der Trailer ja schon so ein bisschen, also der geht ja quasi, der hakt ja quasi schon fast alle wichtigen Bullet Points ab, die der Film, glaube ich, dann so durchgeht, ne? Also das ist ja so ein bisschen schon Schema F, die Handlung, glaube ich.
Es ist gefühlt, es ist so eine Mischung, was ich in dem Trailer gesehen habe, aus Fighting with My Family, der ja unglaublich gut bei mir angekommen ist, wo ja auch eine Wrestling-Familie porträtiert wurde, aber eher Comedy, leichtes Dramedy und The Wrestler, was ja eher dramatisch war. Und hier trifft man sich gefühlt, glaube ich, in der Mitte. Es geht um eine Familie, es geht um auch sehr dramatische Punkte, eben, dass man quasi in dieses Leben da so reingestriezt wird, dass es um Leistung geht, sonst bist du raus oder es wird irgendwie das, es gibt der Bruder, der mehr wert zu sein scheint innerhalb der Familie, weil er besser performt und.
Ich bin am Ende nicht so ganz final warm geworden für diese stilistischen Mittel, für die sich entschieden haben, gerade auch das Grading. Das ist mir ein bisschen too much gewesen schon. Hätte irgendwie vielleicht 25% weniger von dem Latt hätten gut getan.
So, aber haben sie auf der anderen Seite die Frisuren nicht wieder für dich rausgeholt?
Die nackten Körper von mir aus.
Okay.
Nein, keine Ahnung. Also wie gesagt, für mich war also der Trailer am Ende hat mir, glaube ich, gefühlt schon alles gesagt, was ich von dem Film erwarten kann. Und da ich jetzt nicht der allergrößte Wrestling-Fan bin, also wenn du mir den nicht wie Fighting with the Family
schmackhaft machen kannst
und schmackhaft machst, dann würde ich den persönlich, glaube ich, tatsächlich eher skippen, befürchte ich.
Okay, dann...
Auch wenn Jeremy Allen White dabei ist.
Lass mich mein Bestes geben und ihn mal ins Visier nehmen. Wir haben hier einen deutschen Release-Termin für den 21. Dezember in Deutschland, genau einen Tag später in den USA. Also die Zeichen stehen schon gut, dass ich mir den irgendwann mal reinziehe, einfach um mich an Zac Efron satt oder sauer zu sehen, weil das ist einfach holy moly.
Und du hast ja gesagt, trotzdem, ne, Wrestling hat so ein kleines bisschen Sweet Spot auch bei dir trotzdem immer noch, von daher bin ich gespannt, wenn du ihn mitbringst, was du sagst, ja.
Alrighty. Damit sind wir am Ende der Sendung, Alex. Puh. Quasi selbst jetzt einfach nur durch das Tempo, wie die Wrestler, über die wir gerade gesprochen haben, ins Schwitzen gekommen, möchte ich meinen. Und damit würde ich sagen, hat Spaß gemacht, Alex, und alle, die auch gerne Wrestling-Fans oder ihr Wrestling-Wissen teilen möchten, kontaktiert uns gerne über die sozialen Medien, Instagram und Facebook, da sind wir auf jeden Fall online und ihr findet uns unter unserem Namen, der da lautet
NSRT Podcast.
Bitte benutzt auch den gleichnamigen Hashtag.
NSRT Podcast.
Das rollt im wahrsten Sinne von der Zunge und das ist super einfach, das kann es jeder merken. Wenn ihr schon am Schreiben seid von diesem Hashtag, dann gerne auch in eine iTunes-Bewertung packen oder uns 5 Sterne in eurer Spotify-App geben. Wir freuen uns über jeden Push, über jeden Klick, über
jede Interaktion.
Jede Interaktion.
Genau. Deswegen sage ich auch nochmal, vielen Dank an dich, Ronny. Und vielen Dank fürs Zuhören da draußen und bis zum nächsten Mal.
Ganz sicher bis zum nächsten Mal, Alex. Bis dahin. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.